Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir werden bei dieser Botschaft auch den Begriff Gemeindezucht abstreifen. Wenn wir oft Bücher lesen oder irgendeine Predigten hören, da wird oft von der Gemeindezucht gesprochen. Und ich habe persönlich fast keine Predigt gehört, wo es heißt Gemeindeheiligung. Und am Freitag bei unserer Bergtour haben wir uns auch unterhalten und auch im Gebet festgestellt, Jesus hat uns zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht und nicht zum Tempel des züchtigen Geistes. Sowohl als Einzelperson als auch als Gemeinde. Und wir sehen auch die Aufforderung an die Gemeinde, Aufforderung an uns, dass wir in der Heiligung leben. Und daher wollen wir heute über die Gemeindeheiligung sprechen. Ich habe die Botschaft heute in 4 Hauptpunkten gegliedert. Der erste Punkt: Die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben das Thema Heiligung vor etwa halbem Jahr oder dreiviertel Jahr ausführlich behandelt. Wir haben festgestellt, dass wir den dreifältigen Auftrag haben als Christen, jede Person für sich. Als erstes die persönliche Heiligung. Wir sollen bei uns anfangen, wenn wir vom Neuen geboren sind, im Geist zu wachsen, im Geist zu leben, im Geist zu wandeln. Werdet voll des Geistes, heißt es. Die Aufforderung laufend. Wandelt nicht im Fleisch, wandelt im Geist. Und diese persönliche Heiligung begleitet uns auch als Aufforderung von den Evangelien bis zum Buch der Offenbarung. Der zweite Auftrag ist der Dienst am Leib Christi. Und der dritte Auftrag ist der Dienst in der Welt, dass wir Gottes Wort den Ungläubigen der Welt an Christi Stadt verkündigen. Und so wie jeder einzelne Gläubige ein Tempel des Heiligen Geistes ist, so ist auch die Gemeinde ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir lesen 1. Korinther 6, Vers 19. Er schreibt Paulus an die Korinther: Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Hier sehen wir, dass jeder einzelne von uns ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist wohnt in unserem Körper. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Wir wissen, Jesus hat uns mit seinem Blut für seinen Vater erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper nicht so um, dass es Gott Ehre macht. Also, das hat eine Konsequenz. Wenn wir für Gott, den Vater, mit Jesu Blut erkauft sind und wir dieses Geschenk, diese Gnade annehmen, das ist geknüpft daran, dass wir unser Leben, das alte Leben hingeben, dass wir unser altes Leben sterben, damit wir mit ihm neu auferstehen. Und die Aufforderung automatisch, darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Auf der anderen Seite schreibt Paulus an die Korinther unter 3,16: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wir sehen hier auch, es geht nicht nur darum, dass jeder von uns der Tempel des Heiligen Geistes ist, sondern auch wir als Gemeinde, wenn wir versammelt sind, ist der Heilige Geist auch in unserer Mitte. Er wohnt in unserer Mitte. Und wir als Gemeinde sind auch der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Da sehen wir hier auch die Aufforderung, nicht nur an uns persönlich, an jeden einzelnen Gläubigen, dass er in der Heiligung leben soll und darauf achten soll, dass er ständig im Geist wächst und im Geist wandelt, sondern wir kollektiv auch als Gemeinde darauf achten, dass wir auch in der Heiligung leben. Wenn einer in der Gemeinde nicht in dieser Heiligung lebt, dann zerstört er sich selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Es ist ein geistliches Haus. Paulus beschreibt es und der Schreiber des Hebräerbriefes beschreibt es auch sehr schön, dass die Gemeinde als Tempel des Heiligen Geistes ein geistliches Haus ist. Und die Steine in der Wand sind zugleich Priester am Altar. Das sehen wir hier auch im 1. Petrus 2,5. Da schreibt Petrus, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Da sehen wir hier auch geistliches Priestertum. Sicherlich züchtigt der Vater seine Kinder, wenn er sie liebt. Aber die Aufforderung ist immer die Heiligung. Wir sind ein heiliges Priestertum. Weil die Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes ist, ist der Wille Gottes, dass dieser Tempel geheiligt wird. Jesus selbst betet zu seinem Vater. Johannes 17,17 lesen wir, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist der Wille Gottes, dass die Gemeinde heilig ist, heilig bleibt und in der Heiligung lebt. Was bedeutet die Tempelheiligung? Ja, die Gemeindeheiligung. Wir haben gesehen, dass der Tempel des Heiligen Geistes nicht nur jeder einzelne Gläubige ist, sondern auch wir als Gemeinde ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Was bedeutet genau die Tempelheiligung? Was meint Jesus damit? Was meint Gottes Wort damit? Wir lesen in Römerbrief 6,15, da schreibt Paulus, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Da gab es auch natürlich die Lehren, wir sind jetzt Heilige. Er schreibt immer an die Gemeinden, an die Heiligen, in den einzelnen Gemeinden. Wir sind jetzt heilig und er schreibt und lehrt sie auch, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Und wenn ich nicht unter dem Gesetz bin, dann kann ich auch nicht gerichtet werden. Und das ist nicht das wahre Wort Gottes, sondern eine Irrlehre, sagt Paulus, das sei ferne. Ihr habt keinen Freibrief bekommen, dass ihr jetzt gerettet seid, da könnt ihr leben, wie ihr wollt. Ihr habt den neuen Bund geschlossen. Jesus gibt sein Blut für euch als Preis und ihr gibt euer Leben, übergibt das Gott dem Vater. Ihr seid jetzt sein Eigentum. Wie Reinhold öfters schön sagt, Leben für Leben. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt gerettet oder mache ich alles, was ich will jetzt. Ich habe einen Freibrief. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingibt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Jesus nennt uns seine Freunde und seine Brüder. Paulus bezeichnet sich und bezeichnet uns als die Sklaven Jesu, als die Sklaven Gottes. Damit wir verstehen und immer dran denken, wer ist der Eigentümer, wer ist der Erkaufte, wer ist der Boss, wer ist der Herr? Nicht wir. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, den Geist Gottes empfangen, nicht damit wir über den Heiligen Geist herrschen, sondern damit Gott durch seinen Geist zu uns spricht. Unser Vater, unser Eigentümer, der uns durch das Blut Jesu erkauft hat, ist unser Eigentümer und er spricht zu uns durch seinen Geist. Vers 17 heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Das zeigt uns, was Paulus hier mit der Heiligung meint, nicht mehr in der Sünde zu leben, sondern Jesus nachahmen, der nie gesündigt hat. Und wenn wir doch sündigen, dann wissen wir, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt und für uns als Fürsprecher eintritt und unsere Sünden vergeben werden, wenn wir Buße tun. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit, das ist das Gegenteil von der Heiligung, gestellt habt zu Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zu Heiligung. So rundet er seinen Abschnitt ab. In seinem Brief an die Thessaloniker, im ersten Brief, Vers 3, Kapitel 4, schreibt er, denn das ist der Wille Gottes, schreibt er in jede Gemeinde. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Unzucht, die geistliche Unzucht, ist Fremdgehen, in der Sünde zu leben. Manche verkürzen das Unzucht auf Ehebruch vielleicht oder irgendwas anderes. Unzucht ist, wenn man den Bund bricht. In der Ehe, wenn man den Bund der Ehe bricht und im neuen Bund, wenn man den neuen Bund bricht. Leben für Leben heißt es. Du hast dein Leben hingegeben. Er hat sein Leben für dich hingegeben und du hast dein Leben für ihn hingegeben. Und wenn du auf einmal den Bund brichst, dann ist es Unzucht. Denn Gott hat uns nicht berufen zu Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Hier sprechen wir, wenn wir in einer Gemeinde sind und einer Unzucht betreibt. Das heißt, er bricht den Bund. Er verachtet nicht seine Geschwister in der Gemeinde, sondern verachtet Gott, der seinen Heiligen Geist in euch, in unsere Mitte hineingegeben hat. Wenn wir zusammenkommen, da ist der Heilige Geist in uns und unter uns. Gott ist anwesend durch seinen Geist unter uns. Der Schreiber des Hebräerbriefes erwähnt hier auch in Kapitel 12, Vers 12, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Also wenn jemand müde und wankende Knie hat in der Gemeinde, heißt nicht, dass wir kommen als Zuchtmeister statt als Geschwister und sagen, jetzt weiter, du musst weiter mit dem Knüppel. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahme, sondern vielmehr gesund werde. Der Sinn und Zweck dieser Ermahnung ist immer, dass wir alle gesund, geistlich gesund werden, geistlich wachsen, in Geist wandeln, als Gemeinde, damit wir die Heiligung des Tempels bewahren und in der Heiligung wandeln. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und da sehen wir hier auch, was bedeutet, das ist eine absolut ernste Thematik, die Heiligung. Wir sind gerettet und wir können unser Heil nie wieder verlieren. Er schreibt hier an die Heiligen, an die Erretteten. Und er sagt, ohne Heiligung wird keiner von euch den Herrn sehen. Das heißt, wenn du ohne Heiligung lebst, brichst den Bund mit Gott. Und da wirst du Gott nicht sehen. Als Unzüchtiger oder Bundbrecher wirst du Gott nicht sehen. Da kannst du vor Gott nicht bestehen. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Paulus, Petrus, allen Aposteln und an der Spitze Jesus Christus geht es nicht darum, uns zu gängeln, sondern uns zu ermahnen, zu ermutigen, zu erinnern, was wir für einen Bund geschlossen haben. Und dieser Bund, ein Leben gegen ein Leben, wenn wir das alte Leben abgegeben haben, das ist nicht zum Nachtrauern. Jeder von uns, wenn er in sich zurückkehrt und dran denkt, was das alte Leben war und das neue Leben ist, dann sagt er, ich will nie wieder mein altes Leben haben. Und deshalb sollen wir dabei bleiben und nicht auf den Verblender und Lügner hören, der uns immer wieder einflüstern will, hey, das alte Leben war viel schöner. Überhaupt nicht, das ist eine Lüge. Und wir sollen immer auf der Hut sein, dass eine Lüge ist. Eine Lüge, dass Lügen besser ist, als die Wahrheit zu sagen. Der lügt, lebt immer in Angst. Der betrügt, lebt immer in Angst. Und oft wird auch seine Lüge und sein Betrug werden offenbart, dass er sogar hier und sehr schnell entlarvt und bestraft wird. Und er sagt der Teufel ihm, hey, das alte Leben ist viel schöner. Und manchmal fallen wir auf diesen Trick ein und verfallen wir auch in diese Sünde. Deshalb werden wir immer wieder ermahnt, von ersten Buch bis zum letzten Buch darauf zu achten, im Geist zu wandeln, in der Heiligung zu leben. Der dritte Punkt, haben wir B gehabt, die Aufforderung Gottes zur Tempelheiligung, haben wir gesehen. Und dann gehen wir zu dem dritten Punkt, konsequenten fehlender Tempelheiligung oder Gemeindeheiligung. Diese Aufforderung haben wir gesehen, die ist wichtig, immer wieder zu erkennen, wir sind berufen zu Dienst der Versöhnung als Gemeinde, zum Werk des Dienstes, die Menschen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Wir sind die Braut Christi. Wir sind in einem Trainingscamp, sagt Reinhold immer wieder, um zuzurüsten, uns zuzurüsten, die anderen zuzurüsten, als die Braut Christi. Wenn Jesus wiederkommt, haben wir eine Aufgabe, mit ihm zusammen hier mit zu regieren. Aber auch hier haben wir unseren Auftrag, innerhalb der Gemeinde, auch für die Welt. Wenn wir das aber nicht tun, was passiert? Was sind die Konsequenzen, wenn der Tempel des Heiligen Geistes gleichermaßen beim einzelnen Gläubigen oder bei der Gemeinde entweiht wird? Wir haben das gesehen, was passiert, wenn ein Mensch nicht in der Heiligung lebt, aber was passiert auch, wenn eine Gemeinde ihrem Auftrag nicht gerecht wird, ihrem Auftrag der Heiligung nicht gerecht wird. Fehlende Heiligung, dauerhaftes Leben in der Sünde, fehlende Buße, entweihen den Tempel des Heiligen Geistes und schließlich zerstören ihn. Das haben wir gesehen vorhin. Der in der Sünde weiterlebt, zerstört sich selbst. Und wenn die Gemeinde auch in Unzucht lebt, zerstört schließlich den Tempel des Heiligen Geistes. Zunächst wird der Heilige Geist, wenn dort Unzucht herrscht in der Gemeinde, wird der Heilige Geist betrübt, wenn die Heiligung fehlt. Die Gemeinde soll das Licht einer Stadt auf dem Berg sein. Wenn die Heiligung fehlt, dann wird man sehen, das helle Licht im Tempel wird gedämpft. Der Tempel kann nicht mehr wie eine Stadt auf dem Berg leuchten. Das ist eine kraftlose Gemeinde. Die treffen sich, sie haben ihr Programm, sie haben ihre eingeteilten Zeiten und dann verabschieden sie sich wieder. könnte genauso ein Kegelverein sein. In Epheser 4, 25 lesen wir, schreibt Paulus, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt den Heiligen Geist Gottes, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Hier listet Paulus die verschiedenen Werke des Fleisches im Endeffekt, die den Heiligen Geist betrüben. Wenn wir nicht Buße tun und umkehren und in diesen Werken des Fleisches verharren und bleiben, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht mehr am Wirken. Die Gemeinde ist kraftlos, hat keine Auswirkung mehr. Sie kann ihren Auftrag weder nach innen noch nach außen erfüllen. Die Aufforderung ist, wenn so ein Fall entsteht, heißt es, auch für den einzelnen Gläubigen kehrt um, auch für die Gemeinde kehrt um. Wir sind als Glieder im Leib Christi füreinander verantwortlich. Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Wenn ein Glied krank ist, dann ist da leidet der ganze Leib mit und der Leib ist kraftlos. Und daher werden wir auch sehen, dass der Leib Christi, diese Gemeinde dann, nicht mehr das bewirken kann, wozu eigentlich sie bestimmt ist. Kehrt die Gemeinde um und fängt an, in der Heiligung zu leben, dann wird die Kraft des Heiligen Geistes wieder sichtbar und sie entwickeln sich zur hellen Stadt auf dem Berg. In Matthäus 5, 16 sehen wir auch diese Bestimmung. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie die Kraft Gottes wegbleibt, wenn die Sünde in der Gemeinde herrscht, sehen wir im Buch Josua 7. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte von Kapitel 7 in Josua. Das Volk Israel hat eine Schlacht verloren, die als längst gewonnen galt. Da hat Josua seine Kundschafter geschickt, die wollten eine Stadt einnehmen. Und die haben so viele Leute gehabt, die Israeliten. Die Kundschafter haben gesagt, ach, das sind nur ein paar Leute, es reichen 2.000-3.000 Mann hinzuschicken und die machen wir platt. Und dann schickt er 3.000 Mann und dann verlieren sie die Schlacht haushoch. Und dann kommen sie zurück und geht Josua mit den Ältesten auf die Knie und schreit, ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Die sind abgehauen. Die haben nicht den Feinden die Stirn geboten, sondern die haben den Rücken gekehrt. Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf. Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Der erklärt ihm, es lag nicht daran, dass du zu wenig Leute hingeschickt hast. Er hat gesagt, 2.000 bis 3.000 hat er 3.000 hingeschickt. Der hat genauso 10.000 Leute, der hat die Leute gehabt. Die ganzen Kämpfer, die Israeliten. Daran lag es nicht. Gott sagt ihm, Israel hat sich versündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten. Das ist genauso im alten Bund wie im neuen Bund. Wenn wir den Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Da sehen wir auch, wie Gott sich zurückzieht aus seiner Gemeinde, aus seinem Volk. Er wird, wenn ihr das nicht bereinigt, werde ich nicht unter euch sein. Steh auf, heilige das Volk. Da sind wir wieder hier. Es war die Absicht Gottes nie anders. Von Anfang an bis heute. Heilige das Volk und sprich, heiligt euch für morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Es ist ein Bann in deiner Mitte. Israel, du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Und da geht jetzt die Geschichte natürlich weiter. Die dritte Möglichkeit für die Gemeinde, wenn sie nicht in der Heiligung lebt. Bleibt die Gemeinde auf Dauer, bleibt die Heiligung auf Dauer weg, dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Und die Gemeinde verwandelt sich in einen Social Club, wenn sie überhaupt noch bestehen bleibt. Das ist ja nichts anderes wie bei einem normalen Gläubigen. Wenn einer in der Sünde lebt und bleibt in der Sünde, dann ist der Heilige Geist betrübt. Er wird nie ewig drin bleiben und sich das Ganze anschauen. Da haben wir ja auch an verschiedenen Stellen gesehen, wenn einer das tut, mutwillig, nicht aus Versehen, weil er nicht achtsam war, spätestens wenn der Heilige Geist ihn aufmerksam gemacht hat, dass er gesündigt hat, dann sollte er Buße tun und umkehren. Und deshalb sehen wir auch in dem Buch der Offenbarung, wo die Gemeinde gewarnt wird, wenn du nicht umkehrst, werde ich zurückkommen und deine Leuchter umstoßen. Da wird er sie vernichten. Da wird sie nicht mehr existieren. Hebräer 10, 26 lesen wir, denn wenn wir mutwillig sündigen, wir sündigen alle. Und manchmal mutmühlig sogar. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Wenn wir dabei bleiben, dann wird es richtig übel. Nicht nur, dass der Heilige Geist betrübt ist, dann kann man sagen, naja, ich bin gerettet, auch wenn er betrübt ist. Schlimm wird es, wenn er sich ganz zurückzieht. Dann ist es vorbei. Nachdem wir der Erkenntnis, schreibt der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefes, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Warum? Wenn der Heilige Geist sich einmal zurückgezogen hat, ausgezogen ist aus einem Menschen, kommt kein zweites Mal rein. Den Heiligen Geist können wir nur einmal empfangen. Jesu ist einmal für uns gestorben. Er stirbt kein zweites Mal. Für niemanden. Er ist einmal gestorben, auferstanden, sitzt zu Rechten Gottes. Und diese Gelegenheit hat hier der Mensch nur einmal, wenn er den Heiligen Geist empfangen hat und das Blut Jesu mit Füßen getreten hat, dann hat er hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts anderes als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Das war auch nie anders im Alten Bund. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Also, wir sehen hier, dass die Aufforderung Gottes an sein Volk, und wir sind das himmlische Volk Gottes, die Gemeinde ist das himmlische Volk Gottes. Das israelische Volk war im Alten Bund das irdische Volk Gottes. Wir sind genauso das Volk Gottes, das himmlische Volk Gottes. Und die Aufforderung bezüglich der Heiligung an das Volk Gottes war immer die gleiche bis heute. Was muss die Gemeinde tun? Im Prinzip, wenn sowas passiert. Viele sagen, ja, solche Themen darf man gar nicht ansprechen in der Gemeinde, weil da muss jeder mit seinem Gott klar werden und klar machen, wie er zu leben hat oder nicht zu leben hat. Aber wir sind ein Leib. Da kann nicht sein, dass der Finger hier kränkelt und wir sagen, na, das ist sein Bier. Weil der Finger, wenn hier eine große Entzündung da ist und nicht behandelt wird, droht, dass der ganze Leib stirbt. Deshalb wird das Haupt immer allen anderen Gliedern so aktivieren, dass sie diesen Angriff abwehren, diese Entzündung, diese Infektion abgewehrt wird. Und im schlimmsten Fall sagt das Haupt, amputieren. Wenn das gar nicht geht, das kennen wir auch. Und deshalb hat Paulus und Jesus und die gesamte Schrift immer wieder dieses Bild der Leib Christi als Leib vor Augen geführt. Es geht nie darum, dass jeder für sich ein Leib ist. Ja, aber die Gemeinde ist der Leib Christi. Zum Beispiel, wenn ein Gemeindeglied trotz mehrfacher Ermahnung mutwillig in der Sünde weiterhin leben will. Hier geht es darum, bevor amputieren, tut kein Glied dem anderen, hier müssen wir an eins auch denken, sondern das Haupt tut es, nicht wir. Und da müssen wir unterscheiden. Oft, wenn von Gemeindezucht die Sprache ist, wird gesprochen, Ausschluss aus der Gemeinde. Das ist falsch, das ist nicht biblisch, das lesen wir überall. Wird leichtfertig darüber gepredigt, obwohl wir das in der Schrift nicht finden. Ausschluss aus der Gemeinschaft. Wir können niemanden aus dem Leib Christi schließen. Nur das Haupt. Amputieren kann nur das Haupt. Nur der Heilige Geist. Wir können nicht den Heiligen Geist befehlen, sich aus jemandem auszuziehen. Das können wir nicht. Sonst verfallen wir in der Ursünde wieder, dass wir uns emporheben wollen, Gott uns gleichstellen. Wir spielen jetzt Gott. Heiliger Geist raus. Das können wir nicht. Und das ist bedauerlich, dass oft, immer wenn darüber gesprochen wird, wird von dem Ausschluss aus der Gemeinde gesprochen. Und dann, ob einer das bewusst meint oder nicht meint, denken die Leute, ausgeschlossen aus der Gemeinde, das ist ausgeschlossen aus dem Leib Christi, also das ist verdammt in die Ewigkeit. Falsch. Wir kommen zum Ausdruck von Paulus. Paulus benutzt auch den Ausdruck Ausschluss aus der Gemeinde. Und da sollte man auch verstehen, was meint er, wenn er sagt, ich habe ihn dem Satan übergeben. Klingt dramatisch, ist auch dramatisch. Aber was meint er genau damit? Ich habe ihn dem Satan übergeben. Ausschluss aus der Gemeinschaft. Nicht Ausschluss aus der Gemeinde, aus dem Leib Christi. Das kann Paulus auch nicht. Paulus ist auch ein Mensch wie wir. Paulus ist nicht Gott. Matthäus 18, 15 lesen wir, wenn dein Bruder, das sagt Jesus, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, auf die zwei und drei Brüder und Schwestern, dann bringe die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, also der gesamte Leib ist jetzt involviert, alles in Alarmbereitschaft versetzt. Die ganzen weißen Blutkörperchen sind in Alarmbereitschaft. Sie wollen kämpfen. Sie wollen dem einen Glied helfen. Der infizierte Finger soll eigentlich geheilt werden. Alle sind involviert. Das Blut ist im Aufruhr, im gesamten Leib. Und will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Das ist auch, wird oft zitiert hier, der Punkt, dass wir müssen auch das im Zusammenhang verstehen. Es geht nicht darum, dass wir als Gemeinde jetzt auf einmal tun und lassen hier in der Welt, was wir für richtig meinen oder nicht richtig meinen. Hier geht es darum, um Ausschluss aus der Gemeinschaft. Wenn wir einen dem Satan übergeben, und das wird man nachher sehen, das ist ein Ausdruck der Liebe und nicht Ausdruck der Rache. Wenn wir das tun, dann wird das auch geschehen. Wenn die Gemeinde das tut, die wahre Gemeinde, die ohne Selbstnutz und Selbstegoismus und aus sich heraus, sondern durch den Heiligen Geist tut, das ist ein Ausdruck der Liebe. Und noch etwas sage ich euch, sagt Jesus, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen, in ihrer Mitte. Jetzt kommen wir zu Paulus und seinem Brief an die Korinther, 1. Korinther 4,4. Da hat er gehört, dass dort auch Unzucht in der Gemeinde in Korinth herrscht. Der eine schläft mit seiner Stiefmutter und alle schauen zu und lachen darüber vielleicht sogar. Auf jeden Fall finden das eigentlich okay, das ist seine Sache. Und der andere macht das, das ist auch okay, das ist seine Sache, das muss er mit seinem Gott klar machen. Das geht uns gar nicht an. Und dann sagt er, im Namen Jesu, Jesus, unserem Herrn, sollt ihr eine Versammlung abhalten. Das ist eigentlich, was Jesus selber uns aufgefordert hat. In der letzten Konsequenz, die Gemeinde soll zusammenkommen. Ich werde in Gedanken daran teilnehmen. Er war nicht dabei, aber er sagt, ich bin bei euch. Im Geist bin ich bei euch. Und Jesus, unser Herr, wird mit seiner Kraft zugegen sein. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann ist Jesus mitten unter uns. Jesus, der Sohn Gottes, Gott der Sohn und der Vater, auch unter uns. Der Heilige Geist ist der Geist des Sohnes und der Geist des Vaters. Und wenn der Heilige Geist in unserer Mitte ist, sind Gott der Vater und Gott der Sohn unter uns. Wir werden zusammenkommen, sagt Paulus, weil er mit seinem Geist auch mit ihnen ist, mit seinen Gedanken mit ihnen ist, um diesen Menschen dem Satan auszuliefern. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren. Was passiert? Die Gemeinde hat ihren Schutz. Und solange ein Glied in dieser Gemeinschaft drin ist, genießt ihr diesen Schutz. Das ist ein Schutz des Heiligen Geistes. Der Schutz Gottes liegt auf die Glieder im Leib Christi, die in der Gemeinschaft sind. Und wenn der aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, verliert er den Schutz dieser Gemeinde oder dieser Gemeinschaft. Wenn er die Gemeinschaft verlässt, verliert er den Schutz der Gemeinde. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren. Warum? Innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Gemeinschaft kann der Satan nichts machen. Jesus hat ihn besiegt. Ist er nicht mehr in der Gemeinschaft, hat er den Schutz nicht mehr. Da kann der Satan ihn zerstören. Auf jeden Fall ihn angreifen. Ohne diesen Schutz. Warum? Damit er zur Besinnung kommt. Andere sagen, du hast mit ihm alles versucht, du hast mit ihm gesprochen. Da kamen zwei, drei Leute, kamen mit ihm zusammen und auch gesprochen. Zweimal und dreimal. Dann kam die gesamte Gemeinde, vielleicht der eine ist verrückt, sagt er, die hört nicht auf ihn. Da kamen zwei, drei andere Geschwister, dann sagt er, ach, die sind auch verrückt. Da kommt die ganze Gemeinde zusammen. Da sagt auch, die ganze Gemeinde ist verrückt. Ja, dann bleibt nichts anderes, außer dass man ihm eine Schrecktherapie verpasst, damit er gerettet wird. Die Therapie geht nicht darum, dass er umgebracht wird oder getötet wird oder amputiert wird. Überhaupt nicht. Die Therapie, was man hier versucht, geht nur darum, dass er geheilt wird. Dass er sein Heil nicht verliert. Deshalb sagt er uns, deshalb müssen wir auch verstehen, er hat ihm den Satan übergeben, nicht damit er stirbt, also sein Heil verliert, geistlich stirbt, sondern damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Paulus ist nicht böse, aber er muss aufpassen, dass er die Gemeinde in ihrer Heiligung nicht den Bach runtergehen lässt. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein, schreibt er weiter. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Also hier in seinem Brief zeigt uns den zweifachen Zweck der Gemeindeheiligung. Einerseits für ihn selbst, weil wenn er den Bund übertritt, zerstört er sich selbst. Damit er sich nicht selbst zerstört, sein Heil verliert und in ewige Verdammnis geht, sagt er, wir schließen ihn aus der Gemeinschaft aus. Übergeben ihn den Satan. Er ist nicht mehr unter dem Schutz der Gemeinde. Damit er dann spürt, was heißt es, wenn ich ohne Schutz der Gemeinde bin und zur Besinnung kommt. Vielleicht kriegt er mit, was er gemacht hat bis jetzt, wie er gelebt hat, zur Besinnung kommt. Auf der anderen Seite, nicht nur für die betroffene Person muss man diese Person aus der Gemeinschaft ausschließen, sondern für die Gemeinschaft selber, für die Gemeinde selber. Wenn diese Infektion droht weiter zu wuchern, muss man sie isolieren. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wenn man das eine toleriert, und es geht nicht darum, dass man einmal gesündigt hat, überhaupt nicht. Wir sündigen alle. Wir sind Heilige und wir sind Sünder, die immer wieder Buße tun, dann sind wir keine Sünder, wir sind wieder Heilige. Aber in dem Moment, wo wir sündigen und der Sünder bleiben, dann können wir uns als Sünder bezeichnen. Darum geht es ja nicht, dass man der Sünde verfallen war und irgendwas nicht gemäß Gottes Willen getan hat und Buße getan hat, sondern bewusst einen Lebensstil pflegt. Und wenn man heute in vielen Gemeinden dieser Welt, seit 2000 Jahren bis heute, Korinth ist bestes Beispiel, sieht, die einen leben so, die anderen leben so und die dritten leben so und viel davon glauben überhaupt nie an Gott, aber sind auch in der Gemeinde. Sind sogar überzeugte Atheisten, sind aber auch Mitglieder der Gemeinde, ja, dann muss man sich überlegen, ob das noch eine Gemeinde ist. Da haben wir gesehen, der erste Schritt ist der Heilige Geist betrübt und der zweite Schritt zieht sich ganz zurück. So, dann, und deshalb warnt uns auch die Schrift davor, dass man nicht so leichtfertig mit der Gemeindeheiligung umgehen. Die kleinste Menge, nicht eine große Menge, und nicht eine kleine Menge, er sagt die kleinste Menge. Sauerteig, den ganzen Teig durchsäuert. An die Korinther, Kapitel 4, haben wir Vers 6 gehabt. Und jetzt springen wir, er behandelt es weiter, springen wir zu Vers 12. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Hier zeigt uns auch, die Gemeinde hat nicht die Aufgabe, die Menschen außerhalb zu richten. Sie hat die Aufgabe, die Glieder im Leib Christi zu Verantwortung zu ziehen, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen. Es ist nie unsere Aufgabe, die Menschen außerhalb zu richten. Warum? über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Es ist nicht unsere Aufgabe, mit dem Finger zeigen zu sagen, und der muss das und der muss das und der wird das und der wird das. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Wir dürfen auch diesen Vers nicht getrennt, isoliert sehen, sondern im Kontext. Also das ist eine ernsthafte Sache und das muss man auch in Kontext lesen, zuerst mit ihm, mit der Person reden, einmal und zweimal und dreimal und zwei und drei Leute vor der Gesamtgemeinde und dann in der letzten Konsequenz mit dem zweifachen Zweck, A, für die Person selber, damit sie vielleicht zur Besinnung kommt und B, damit der Leib Christi oder die Gemeinde nicht komplett durchsäuert und zerstört wird. Paulus schreibt an Timotheus im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 19, indem du Glauben am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Dann schreibt er ihr auch, wie manche in der Gemeinde, er schreibt immer über die Gemeinde, die leben in der Sünde, ihr Gewissen ermahnt sie immer wieder, erinnert sie immer wieder, was haben sie gemacht? Ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Ihr Gewissen sagt nichts mehr. Ruhig gestellt. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan ausgeliefert habe. Das sehen wir auch an anderer Stelle hier, wie er auch mit denen verfahren hat. Das ist ein anderer Fall als in, bei den Korinthern. Dieses harte Vorgehen, sagt Paulus selber, das ist ein hartes Vorgehen. Dieses harte Vorgehen soll sie dazu erziehen, nicht länger Dinge zu lehren und zu tun, die Gottes Ehre antasten. Das sehen wir auch wieder hier. Es ist keine Strafe, sondern zum Erziehen, zu ihrem Vorteil. Er hat sie dem Satan übergeben, zu ihrem Vorteil. Es ist wichtig zu verstehen, dass jemanden dem Satan zu übergeben kein Racheakt Gottes ist, der durch die Gemeinde vollzogen werden soll, sondern ein Ausdruck der Liebe Gottes, sowohl zu betroffenen Personen als auch insbesondere für den Rest der Gemeinde. Dass wir das immer verstehen, wenn so ein Fall käme, ist kein Racheakt. Zu betroffenen Personen, wenn sich diese Person entschieden hat, in der Sünde zu leben und sich von der gesamten Gemeinde nicht korrigieren lassen will, dann muss die Gemeinde dieser Person aus Liebe eine Schrecktherapie als letzte Chance verordnen, indem sie den Schutz der Gemeinde verliert und dem Satan überlassen wird. In der Hoffnung, dass diese Person dies am eigenen Leib spürt und dann doch umkehrt. Das hat ein Ziel, dass dieser Mensch oder diese Person doch am Ende gerettet wird. Und zum Rest der Gemeinde, hier warnt uns die Schrift eindringlich und unmissverständlich vor der kleinsten Menge Sauerteig, die den ganzen Sauerteig durchsäuert. So, liebe Geschwister, lasst uns die Gemeindeheiligung genauso ernst nehmen wie die persönliche Heiligung. Wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib mit und ist dadurch kraftlos. Die Heiligung, wollte ich hier auch zum Abschluss sagen, ist was Wunderbares. Lass uns daran denken, was wir immer selber erfahren haben, dass das neue Leben beim Weiten schöner ist als das alte Leben. Es gibt kein schöneres Leben als das geheiligte Leben, woran Gott Freude hat. Gott hat Freude und wir haben auch Freude, wenn wir auf den Lügner und Verblender nicht hören, der uns hasst. Der Teufel hasst die Menschheit, hasst die Menschen und insbesondere die Kinder Gottes. Ein Leben, in dem die Frucht des Geistes tagtäglich erlebt wird. Es gibt kein schöneres Leben. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, was ist das für ein geheiligtes Leben und wie herrlich dieses Leben, wenn wir tagtäglich die Liebe geben und erfahren, die Freude haben, in Frieden leben, geduldig sind, freundlich, gütig, treu, rücksichtsvoll und selbstbeherrschend sind. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.